Herzlich willkommen bei The Monday Talks, Gespräche unter FreundInnen. Ich bin Alina und ich spreche jede Woche mit verschiedenen GästInnen über feministische Themen und alles, was uns im Moment so bewegt. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute spreche ich mit meiner Freundin Melina über Dark Romance Bücher, Drag Shows und darüber, wie man mit Social Media anfängt. Melina hat bereits 2 Bücher geschrieben bzw. ist gerade in den letzten Zügen ihres zweiten Buches. Das erste Buch ist ein Fantasy-Roman und das zweite ein Thriller. Außerdem hat Melina vor kurzem mit Social Media angefangen. Auf ihrem Kanal Melina in Worten teilt sie Schreibtipps für BuchautorInnen. Melina steckt auch gerade mitten im Bewerbungsprozess bei Verlagen. Ihr zweites Buch wird bei der Frankfurter Buchmesse im Oktober vorgestellt. Darum macht sie auch hilfreiche Videos zu allem, was sie in dem Bewerbungsprozess gelernt hat. Ob man also gerade selber plant, ein Buch zu schreiben oder einfach einen spannenden Einblick in die Literaturwelt haben möchte, es lohnt sich auf jeden Fall, Melina auf ihrem Instagram- und TikTok-Account zu folgen. Ich habe euch die Accounts auch in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
Hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin ganz aufgeregt.
Ich finde es so krass beeindruckend, dass du jetzt fast schon 2 ganze Bücher geschrieben hast. Es sind ja ganz unterschiedliche Genres. Einmal Fantasy, einmal ein Thriller. Wie war der Schreibprozess für die beiden Bücher? Hat sich das da unterschieden?
Genau, also ich habe als erstes ist tatsächlich eher eine Romantasy, also sowohl Fantasy-Aspekte als auch eine Liebesgeschichte. Und das zweite ist jetzt ein Thriller. Und vom Schreibprozess habe ich es eigentlich sehr ähnlich gemacht. Also ich hatte immer eine große Idee und habe die dann angefangen, so nach und nach mit so weiteren Ideen halt zu füllen. Und über so mehrere Wochen ist daraus dann, so hat sich das gefestigt, dass ich darüber wirklich schreiben möchte. Und als ich dann so ein paar grobe Ideen und so ein paar Fragen für mich beantwortet habe, auch zu Figuren oder auch zu Wendepunkten, dann habe ich angefangen zu plotten. Und das mache ich tatsächlich mit PowerPoint.
Also, was heißt das? Plotten?
Ganz stumpf. Also genau, plotten heißt, dass man die gesamte Geschichte quasi in kleine Szenen unterteilt und für sich so einen Ablaufplan schreibt. Und beim Plotten habe ich dann quasi mit PowerPoint jede Folie in eine Szene verwandelt. Und dadurch konnte ich halt mein ganzes Buch so von Anfang bis Ende immer durchsortieren. Und wenn ich dann neue Ideen hatte, wieder Folien einschieben, Folien löschen. Und das hat mir total geholfen. Und ja, das habe ich beim ersten Buch halt richtig gut geklappt, dass ich mich auch nicht verhaspelt habe. Und dann habe ich das beim zweiten Mal nochmal gemacht. Und das funktioniert ganz gut.
Finde ich super spannend. Das hast du ja schon damals erzählt, als du das erste Buch geschrieben hast. Wie technisch das dann doch ist, das hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Ich dachte, irgendjemand fängt so einfach an bei Seite 1 und dann geht's durch bis zum Ende. Aber diese ganze Entwicklung davor von den einzelnen Figuren, von der Szene oder von den einzelnen Szenen und dann von dem Gesamtkonzept fand ich sehr, sehr spannend.
Ich war am Anfang auch total überrascht, weil ich finde, wenn man sich das so vorstellt, ich schreibe jetzt ein Buch, haben, glaube ich, super viele auch so eine romantische Vorstellung von sich, wie man dann da, keine Ahnung, irgendwie man sitzt am See und man hat noch vielleicht ein Glas Wein in der Hand und dann wird da die ganze Kreativität einmal ausgeschüttet. Aber ich schreibe nicht los, ehe ich nicht das gesamte Buch geplant habe. Ja, weil ich habe einfach so Angst, mich da so zu verhaspeln und am Ende irgendwie dann so 50 Seiten löschen zu müssen. Ich meine, musste ich jetzt trotzdem. Aber für mich hilft es einfach die Sicherheit, dass ich genau weiß, wo ich hin will, damit ich mich daran orientieren kann.
Ja, das hast du auch in einem deiner Videos schon erzählt, dass auch die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass man es auch wirklich zu Ende bringt, wenn man es vorher schon geplottet hat. Da dachte ich ja, das macht total Sinn. Ich glaube, ich würde mich auch sonst da drin verlieren.
Mhm. Ja.
Aber du hast ja auch vor kurzem jetzt mit Social Media angefangen und bist da vor allem auch in der Bücher-Community unterwegs, BookTok auf TikTok. Das ist eine riesige, riesige eigene Welt für BuchliebhaberInnen, die eben Videos zu Bücher und Literatur teilen. Manche wie du zum Thema AutorInnen, aber auch viele, die Bücher bewerten, vorstellen und generell so über das ganze Bücherthema Content machen. Und ein riesiger Trend innerhalb dieser Community ist Dark Romance. Dazu wollte ich heute auch gerne mit dir mal sprechen. Dark Romance hat so ein bisschen die Bücherläden erobert, es hat TikTok komplett erobert. Es sind romantische Bücher auf der einen Seite, trotzdem ist es aber auch ein Genre, wo die Liebesbeziehungen vor allem im Zusammenhang mit dem Verbotenen dargestellt werden. Also es geht da auch ganz viel um Machtgefälle, es geht ganz viel um Gewalt, aber auch Stalking. Kidnapping ist ein eigenes Trope wohl und auch Mafia-Bezüge. Und obwohl das Genre wahnsinnig beliebt ist und die Bücher auch regelmäßig auf Bestsellerlisten landen, wird auch diskutiert, ob die Bücher nicht Gewalt romantisieren und auch ein gefährliches Bild von Liebe vermitteln, vor allem auch an Minderjährige. Also es ist in den Büchern dann so, dass selbst wenn es da Gewalt gibt, und das gibt es, glaube ich, in sehr, sehr vielen, dass am Ende, wenn es ein Happy End gibt und das Paar kommt zusammen, ist alles egal, was bis dahin passiert ist. Ja. Hauptsache, die Liebe hat gesiegt. Wie nimmst du Dark Romance wahr? Ist das gerade auch so auf Social Media? Ist das da ein sehr großes Thema?
Total. Also wie du auch gesagt hast, ich habe das Gefühl, so BookTok ist voll damit und vor allem auch so mit Reels, die dann das so ein bisschen abfeiern, wenn zum Beispiel jemand irgendwie einen Stalker hat und man das dann so romantisiert, oh, ich will auch, dass jemand so obsessed mit mir ist. Wobei obsessed ja einfach da auch so das falsche Wort einfach ist. Es ist halt krankhaft, so eine ganz gefährliche Situation. Ich glaube, niemand wünscht sich so im Real Life einen Stalker. Und ich glaube, das ist auch da, wo man halt die große Grenze setzen muss, dass alles, was so mit Dark Romance zu tun hat oder auch mit so Fantasien über gefährliche Situationen, die dann vielleicht auch, keine Ahnung, erregend sein können, was weiß ich, dass das halt klar zu trennen ist von tatsächlichen Gewalterfahrungen. Also wenn man jetzt wirklich einen Stalker hat oder wenn Kidnapping passiert oder man in irgendwelche Mafia-Strukturen gerät. Ich glaube, das wünscht sich ja, wenn alle mal Hand aufs Herz legen, niemand.
Ja, das glaube ich auch, dass man das da ganz klar trennen muss. Und ich glaube auch, die meisten Erwachsenen auf jeden Fall können das auch sehr gut trennen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es für Minderjährige auch schwierig ist, das auseinanderzuhalten. Aber die Bücher sind ja oft auch markiert. Also über 18-Jährige, darum dachte ich, sprechen wir zuerst erstmal über diesen Aspekt für erwachsene Personen, die diese Art von Literatur konsumieren. Es gibt da ja auch dann direkt wieder eine große feministische Diskussion, ob so eine Art von Literatur feministisch ist, weil es ja eben gewaltverherrlichend ist. Und ich sehe das genauso wie du, dass man da schon zwischen Realität und Fantasie unterscheiden muss. Aber offensichtlich gibt es ja einen super großen Bedarf. Also die Bücher sind ja unfassbar beliebt. In Bücherläden gibt es eigene Tische dazu. Es gibt, wie gesagt, auf BookTok eine komplette Community dazu. Warum glaubst du, ist das so beliebt?
Einerseits habe ich das Gefühl, weil es lange Zeit vielleicht auch verpönt war. Also das hat sich ja über die Jahre auch erst entwickelt, dass jetzt, wenn man ja zum Beispiel, ich glaube, jedem sagt, so 50 Shades of Grey war's. Und ich habe das Gefühl, das war so der Startschuss, bei dem Dark Romance oder so explizite Szenen dann auch so Mainstream wurden. Also die auch halt auch ins Kino geschafft haben und auch auf den Buchmarkt. Und ja, andererseits aber auch, weil ja das Verbotene, das so Tabuthemen ja auch einfach spannend sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, ich weiß nicht, liest du Dark Romans?
Nee, ich habe noch gar nichts davon gelesen. Ja. Ehrlicherweise, ich habe viel recherchiert, aber ich habe noch keinen Dark Romans Roman gelesen.
Ja. Also mein Lieblingsgenre ist es jetzt auch nicht. Ich habe auch noch nicht so viele davon gelesen, immer mal auch so kleinere Ausschnitte dann auch. Aber zum Beispiel mag ich Bücher, in denen Spicy-Szenen sind. Mhm. Und das ist natürlich jetzt auch, kann man jetzt auch nicht vermischen, einfach normale Spicy-Szenen, die ja auch in New Adult-Büchern sind oder anderen Romance-Büchern, mit der Dark Romance, wo es ja einfach viel auch um dieses Machtgefälle und diese toxische Verbindung geht. Aber also Spicy-Books kommen ja natürlich auch richtig gut an und die lese ich zum Beispiel auch sehr, sehr gerne. Ja, weil es einfach sehr entertaining ist. Es macht Spaß zu lesen.
Ja, ich glaube auch. Also über weibliche Sexualität wurde halt einfach nie gesprochen. Die hat in der Literatur bisher überhaupt nicht stattgefunden. Und ich glaube, darum ist es so unfassbar reizvoll. Also ich finde auch, gerade so Dark Romance, durch diesen Gewaltaspekt, also darum lese ich das für mich persönlich nicht, weil ich entschieden habe, es ist auch eine ganz bewusste Entscheidung, dass ich mich mit Gewalt gegen Frauen gar nicht in meiner Freizeit beschäftige, weil das ja schon so ein großer Teil von meinem Alltag ist, also durch mein Ehrenamt, durch meinen Job. Ich habe dann früher auch immer noch True Crime dazu gehört und mir Serien dazu angeguckt und habe für mich entschieden, das geht zu weit. Ich brauche leichtes Entertainment, wenn ich dann wirklich abends noch ein Buch lesen will. Trotzdem finde ich es nicht verwerflich, weil ich schon auch glaube, dass da stecken ganz, ganz viele psychologische Prozesse dahinter, dass das so interessant ist für die Leute und vor allem für Frauen.
Und es ist ja auch so, wenn man Spannungsbücher liest, wird ja einerseits im Gehirn auch zum Beispiel Adrenalin ausgeschüttet. Und wenn du gleichzeitig dann erregende Szenen liest, die halt in Dark Romance ja dann auch stattfinden, dann die Mischung von Adrenalin mit Dopamin ist natürlich ein total intensives Erlebnis dann. Ich kann auch mir vorstellen, dass dann Frauen, es sind ja, also die LeserInnen sind ja meistens Frauen, dass man daraus einfach auch eine totale, so ein Vergnügen halt zieht, weil du erlebst diese Spannung, du erlebst diese Erregung, ohne tatsächlich in diesen Gewaltsituationen drin zu sein. Weil selbst wenn ich das lese und ich merke, oh, hier wird gerade eine Grenze für mich und überschritten oder das triggert mich auf eine besondere Weise, dann mache ich halt das Buch zu. So, dann lese ich beim nächsten Mal weiter, wenn ich Lust habe, oder ich lese auch gar nicht mehr weiter. Und ich glaube halt, diese Kontrolle darüber, die macht es dann auch nochmal interessant für einen und vor allem auch angenehm zu lesen, weil man eben nicht in der Situation bleiben muss, wenn es einem zu viel wird.
Das finde ich einen super spannenden Aspekt. Das habe ich nämlich ich habe ganz viel dazu gelesen vorab und den Aspekt der Kontrolle habe ich nirgendwo gefunden, obwohl das für mich auch der Hauptaspekt ist, weil ich schon glaube, Frauen und Mädchen sind von klein auf mit der Gefahr von sexualisierter Gewalt konfrontiert. Das alles sind Themen, die uns beschäftigen. Also ganz viele haben schon sexualisierte Gewalt erlebt. Auch dieses Thema Kidnapping. Ich finde, das ist sowas, ich erinnere mich schon in der Grundschule, wie dieses Thema war. Irgendwann kannst du von einem Van geholt werden und jemand packt dich und entführt dich. Pass auf. Das ist sowas, diese Angst, die war immer da. Ich weiß, dass ich so eine dolle Angst davor hatte, entführt zu werden, dass ich immer am Abend gemeinsam mit meinen Eltern nochmal die Wohnung verriegeln musste, dass ich selber auch sehe, dass es verriegelt, dass mich bloß keiner holen kann. Ich weiß gar nicht, woher diese krasse Angst kam, aber trotzdem wird uns ja immer beigebracht, man muss aufpassen und auch, ne, man kann allen Erwachsenen nicht trauen. Und dann als Teenagerin erlebt man vielleicht sogar sexualisierte Gewalt oder sexistische Kommentare oder Übergriffe. Und das gehört für uns zum Alltag dazu. Und ich glaube, dass wenn man sowas liest und man hat es selber in der Kontrolle, also man hat sich selber für dieses Buch entschieden, man entscheidet selber, wie lange man weiterliest oder auch, ob man es zu Ende liest. Und auch wenn man es zu Ende liest, man hat ja jederzeit Kontrolle darüber. Und es ist ein fiktives Szenario. Und ich glaube, das gibt uns ganz viel, sich damit auseinandersetzen zu können, uns irgendwie auch für alle Eventualitäten vorzubereiten. Also das klingt so ein bisschen absurd, aber in England, auch bei dem Hilfetelefon für häusliche Gewalt, da haben alle Mitarbeiterinnen immer ganz viel auch True Crime gehört. Auch zum Einschlafen und konnten dann auch beruhigt einschlafen. Und ich auch. Also daher kam auch diese bewusste Entscheidung, das nicht mehr so zu konsumieren, weil es wirklich dann, glaube ich, so in mein Unterbewusstsein auch eingedrungen ist. Aber da haben wir auch ganz viel überlegt, wo kommt das denn her, dass wir uns dann auch zum Einschlafen noch solche Fälle reinziehen. Und da sind wir so ein bisschen da gelandet, zu denken, naja, weil diese Gefahr, die schwebt ja eh mit. Und je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto mehr raubt man dem irgendwie die Angst. Also desto mehr denkt man, ach, ich habe alles irgendwie schon gehört, ich habe mich auf alles eingestellt und darum kann mir jetzt wieder nichts passieren. Und wenn man das dann aber in diesen Dark Romance Büchern auch noch wieder verknüpft mit Aufregung, mit Liebe, dann kann das natürlich gefährlich sein. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das schon auch ein Gefühl für uns, um uns selber so ein bisschen die Angst zu nehmen. Also, dass man denkt, diese Szenarien, diese Horrorszenarien, die ich eh in meinem Kopf habe, besetze ich jetzt nochmal wieder ein bisschen anders.
Kann gut sein. Und was ich auch mich gefragt habe, warum man diese Gewaltsituation oder auch dieses Machtgefälle, auch diese klare Grenzüberschreitungen, also es ist ja auch in super vielen Dark Romance Büchern, da wird explizit, die Frau sagt, nein, ich möchte nicht, dass du mich anfasst. Und der Mann macht es trotzdem. Und dann ist es dann am Endeffekt der Szene dann doch erregend und alle kommen zum Orgasmus und es ist wundervoll. Natürlich, genau so, warum gefällt uns das? Und da habe ich auch mich nämlich mal miteinander auseinandergesetzt, weil es wurde, glaube ich, auch mal eine Studie durchgeführt, welche Fantasien manche Frauen auch haben. Es ist ja auch so, dass viele Frauen zum Beispiel auch Vergewaltigungsfantasien haben. Und im ersten Moment denkt man natürlich, also könnte ich mir vorstellen, dass man sich dann auch fragt, warum habe ich das? Ich möchte ja um Gottes Willen nicht, dass mir sowas jemals zustößt. Und trotzdem kann ich daraus, wenn ich mir das vorstelle, eine gewisse Erregung ziehen. Und ich glaube, da muss man sich auch erinnern, okay, wenn ich diese Fantasie habe, dann stelle ich mir genau den Mann vor, wie er vielleicht für mich auch attraktiv aussieht. Wir sind genau in der Situation, an dem Ort, den ich mir gerade vorstelle. Er fasst mich genau da an, wo ich das möchte, wie ich das möchte. Und auf eine Art, wie sich das für mich gut anfühlt. Und ich bin permanent in der Kontrolle über meine eigene Fantasie, die ja in meinem Kopf stattfindet, die sich dann auch schön anfühlt. Und das hat ja nichts damit zu tun, tatsächlich in so eine Situation zu geraten, in der man ja alles hat, aber keine Kontrolle. So, und da muss man, glaube ich, halt auch dran denken, dass alle Fantasien, die einem selbst vielleicht auch mal dann irgendwie Angst machen und man denkt, warum habe ich das? Dass man sich da halt daran erinnert, nee, es ist nicht mein Wunsch, dass mir das tatsächlich zustößt. So, und auch wünscht sich ja niemand einen Stalker, sondern man wünscht sich dann vielleicht eine attraktive, tolle Person, die ganz begeistert von einem ist und so weit gehen würde, dass sie sogar vor der Tür mal steht und was weiß ich. Aber genau, dass man, ja, halt eben immer in Control ist.
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube auch, eine Fantasie ist halt eine Fantasie und das ist was anderes als die Realität. Und selbst wenn man das auch angibt in der Studie, als das ist eine Fantasie, auch die man gerne ausleben will, ist das ja trotzdem was man dann ausleben würde innerhalb von einer Partnerschaft, wo man seinen Konsent gibt, dass diese Fantasie jetzt ausgeführt wird. Also das hat mit einer realen Gewaltsituation halt überhaupt gar nichts zu tun. Und auch da dachte ich gerade nochmal, also auch so sexualisierte Gewalt und übergriffiges Verhalten kennen wir auch aus Disney-Filmen. Also wir kennen Disney-Prinzessinnen, die im Schlaf geküsst werden, ohne Einverständnis.
Ja.
Wir kennen auch Serien, wo, also von klein auf, wo immer wieder nachgefragt wird, wo Nein überhaupt nicht akzeptiert wird. Und das ist dann Teil der Storyline, dass du musst kämpfen um die Frau, weil sie hat dir jetzt schon 25 Mal Nein gesagt und das heißt, du musst dich mehr bemühen und nicht Nein heißt Nein.
Ja.
Aber in diesen Zusammenhängen fällt uns das irgendwie nicht so sehr auf, sondern dann nur in diesen Dark Romance-Fantasien. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass Sexualität von Frauen immer noch gesellschaftlich so wenig akzeptiert ist, dass wenn wir darüber sprechen, dann ist es auf einmal ein Problem. Aber ehrlicherweise, übergriffiges Verhalten, das gibt's überall. Nur dann ist es immer aus der Brille des Mannes sozusagen erzählt. Da ist es erzählt mit, du willst die Frau haben und die will dich nicht. Darum mach mehr. Das Neue bei Dark Romance ist, es ist aus der Perspektive von der Frau geschrieben und es sind die meisten Bücher ja auch von Frauen für Frauen.
Stimmt. Ja. Ja, aber ich finde, so jetzt wo du gerade auch sagst, Disney-Filme und auch Kinderfilme, auch so zum Beispiel jetzt, was ja auch die meisten wahrscheinlich kennen, so Twilight. Wenn man sich das mal wirklich anguckt, ist es wirklich höchst problematisch, auch diese Story. So Bella, die von diesem maßlos eifersüchtigen Vampir, der sich von ihren Freundinnen isoliert, von ihrer Familie isoliert, für ihn sterben würde. Da ich sehe immer noch in diesem zweiten Teil, wo da in so einer Rundschau sie immer wieder gefilmt wird, von vorne, von hinten, und man sieht, wie so ein Jahr vergeht. Dadurch, dass draußen so die Blätter fallen, Schnee kommt und sie ist gefühlt ein Jahr in einer durchgängigen Depression. Und da sind diese ganzen Mädels, die diese Filme gucken und denken, oh mein Gott, diese Liebe möchte ich auch. Und ich denke mir so, no, may this love never find me. Und es wird so romantisiert, auch dass auch Edward sich dann ja am Ende opfern will und selbst irgendwie umbringen lassen will von den Volturi oder was auch immer. Da würde ich doch jetzt denken, Junge, lass uns zur Therapie gehen, aber nicht, lieb mich.
Auch Jakob, der ja als der gute Kerl dargestellt wird und sich dann in ihr Baby verliebt.
Okay.
Das wird ja auch nicht kritisch eingeordnet.
Komplett. Ja.
Also das ist so verrückt. Uns wurden immer schon wirklich komische Vorstellungen verkauft von Liebe. Darum, das finde ich schon ganz, ganz schwierig. Ich gucke auch gerade Princess Charming und finde das da so, also es ist wirklich auffallend und wunderschön zu sehen, dass da vor jeder Interaktion nach Konsent gefragt wird. Und ich finde es deshalb so auffällig, ne, weil das gibt es, also in Heteroformaten gibt es es nicht. Also bei Alto sehe ich das nicht, dass irgendjemand fragt, darf ich dich küssen?
Ja, auch bei den Bachelors nicht oder dem Bachelor. Da habe ich auch das Gefühl, da wird erwartet, ja, die Frau möchte das. Die ist ja für mich hier. Das heißt, ich kann jetzt schon sie in den Arm nehmen, ich kann sie kurz mal anfassen, ich kann ihr einen Kuss auf die Wange geben. Völlig fein, weil sie möchte das ja. Das wird so vorausgesetzt. Sie ist für mich da, das heißt, ich darf jetzt auch.
Ja.
Ja, aber stimmt, das bei Princess Charming ist mir auch aufgefallen, wie respektvoll und auch vorsichtig die Leute miteinander umgehen.
Ja.
Und ich finde, daran merkt man ja auch, dass dieses Vorurteil, was ja manche immer noch haben, wenn man zu viel nach Consent fragt, dass das so die Romantik killt.
Mhm.
Und daran merkt man ja, nee, es ist wahnsinnig süß und wahnsinnig schön. So, da wird gar nichts an Romantik gekillt.
Ich finde auch, es ist irgendwie super attraktiv. Es ist überhaupt nicht, dass man denkt, oh Gott, jetzt ist die Situation ruiniert, sondern eher, dass man denkt, oh Gott, ist das schön.
Ja.
Aber was ich auch noch dachte in diesem ganzen Zusammenhang mit Dark Romance ist, für Männer gibt es das ja immer schon. Das ist, was Pornos sind. Männer, gerade sehr, sehr junge Männer, wachsen mit Pornos auf und auch die sind von Gewalt durchzogen. Und da wird das natürlich auch in feministischen Kreisen kritisch hinterfragt, aber trotzdem habe ich immer noch den Eindruck, dass es nicht so ein krasser Diskurs wie jetzt die Dark Romance Sachen. Also, dass Jungs und Mädels und alle Geschlechter die Möglichkeit haben, mit sowas aufzuwachsen und dann mag es auch Gewaltfantasien haben, finde ich, das steht allen zu. Solange Jungs das haben dürfen, sollten das alle anderen auch dürfen. Solange das eingeordnet wird. Und ich finde so ein Buch tatsächlich nochmal was ganz, ganz anderes als so ein Porno. Nicht, dass ich Pornos verurteilen will. Es gibt auch feministische Pornos. Aber trotzdem, ich glaube, ich sehen da Jungs wirklich einiges, was für die ganz, ganz schwer einzuordnen ist und wo auch die Leute, die da mitmachen, nicht im allerbesten Licht gezeigt werden.
Da halte ich das auch sehr, also für sehr problematisch, wenn sowohl Pornos, aber eben auch Dark Romance Bücher, wenn man in einem Alter ist, in dem man das Gesehene oder Gelesene noch nicht mit eigenen Erfahrungen abgleichen kann. Also wenn ich noch nie in meinem Leben irgendwie Sex hatte und ein Porno mir angucke, um Gottes Willen. Also natürlich ist, wenn das die einzige Erfahrung ist, die ich damit gemacht habe, dann nehme ich das erstmal für bare Münze. So, und das ist ja eine Katastrophe, wenn da so ein 13-jähriger Junge ist und der denkt, ja, so muss das wohl aussehen. Und so werde ich werde alles geben beim ersten Mal, dass es genau so stattfindet. Ja, bitte nicht.
Ja, und ich glaube, das ist für die auch schlimm. Also ich war auch mal bei so einer Konferenz zu Gewalt gegen Frauen und da hat eine dann auch erzählt, die in der Beratungsstelle gearbeitet hat, wie dann halt auch so eine verzweifelte Mutter zu ihr kam von einem Jungen, der halt dann eben das erste Mal Sex mit seiner Partnerin hatte. Beide waren TeenagerInnen. Und dann hat er sie gewürgt beim Sex, weil er dachte, das hat er in jedem Porno so gesehen. Das gehört so. Das muss man machen. Hat sie natürlich nicht nach Einverständnis gefragt. Sie war fix und fertig. Sie hat angefangen zu weinen. Er hat auch angefangen zu weinen, weil er war ja verliebt in sie und er wollte ja was Gutes machen. Also er wusste überhaupt nicht, was er da tut. Und beide waren völlig verzweifelt danach, was ist hier jetzt gerade passiert? Und ich glaube, darum ist es schon total wichtig, also auch für Jungs das einordnen zu können, weil ich glaube, viele wollen dann auch gar nicht so sein, sondern haben es einfach nie anders gelernt und dann wird es halt so unhinterfragt angenommen.
Ich glaube, da ist auch das große Problem, wenn das halt nicht hinterfragt wird und ab oder in einem gewissen Alter kann man das ja noch gar nicht. Also sowohl bei Pornos als auch bei jungen Mädels, die dann vielleicht anstelle von Pornos eher dann Dark Romance Bücher lesen. Wenn man ja kein Korrektiv hat, wie eine gesunde Beziehung eigentlich auszusehen hat, weil man es vielleicht noch nicht erfahren hat und man denkt, ja, wenn ich so behandelt werde, dann ist das in Ordnung. Also so soll es ja gerade nicht sein. Ich finde, und da frage ich mich manchmal, ob so ein kleiner Disclaimer auf der Rückseite von einem Buch ausreicht, weil ich finde gerade so Dark Romance Bücher, wenn man sich die im Laden anschaut, ich finde, die sehen immer hübsch aus. Also es ist immer so ein bisschen mystisch, bisschen verschnörkelt, auch so schön Farben meistens. Also von vorne würde jetzt niemand denken, okay, das hier, in dem Buch geht's ordentlich zur Sache und zwar auf eine problematische Art und Weise. Und ich finde, wenn dann hinten so steht, ja, meistens ist ja auch dann so charmant formuliert, ja, mit prickelnder Sinnlichkeit. Weiß ich jetzt nicht, ob das für mich eine große Warnung ist.
Ja, ich dachte mir das auch, weil ich habe auch einige Bücher auf meiner Wunschliste, weil ich die im Buchladen gesehen habe und die halt hübsch aussehen. Ich bin aber gerade im Bücherkaufverbot, weil ich so viele ungelesen zu Hause habe. Und trotzdem, als ich jetzt die Recherche gemacht habe, ganz viele von den Dark Romance Büchern, die mir vorstellen wurden, sind welche, die auf meiner Liste waren und die ich gar nicht als Dark Romance abgespeichert habe, weil ich dachte, die sahen hübsch aus, die klangen interessant. Fand ich wirklich super spannend. Man sieht es auf den ersten Blick nicht. Und es gibt ja auch immer so Altersempfehlungen auf den Büchern. Also, dass da manchmal draufsteht, Leseempfehlung irgendwie ab 18. Da wollte ich dich aber auch fragen, meinst du, es bräuchte da strengere Altersbeschränkungen und auch wirklich Kontrollen beim Kauf?
Nicht schon. Also bei Dark Romance oder bei so Büchern, bei denen man tatsächlich Gefahr läuft, sich davon so negativ beeinflussen zu lassen oder da Glaubenssätze zu manifestieren oder sich Beziehungsmodelle abzugucken, die man dann selbst auch verwirklichen möchte, da müsste man, glaube ich, schon ein bisschen mehr drauf achten und gucken. Ich meine, am Ende, wer will, kommt an seine Sachen oder schickt jemand anderes, das zu kaufen. Aber dass zumindest an Kassen darauf geachtet wird, dass super junge Mädels und super, super junge Menschen einfach sich das nicht problemlos kaufen können. Oder zumindest darauf auch aktiv hingewiesen werden, du, das hier ist ein Buch, da solltest du vielleicht das noch nicht lesen.
Sehe ich ganz genauso. Ich finde auch, da braucht es Altersbeschränkungen. Also so sehr ich dafür bin, dass es solche Bücher gibt und auch 100% verstehe, warum die so beliebt und erfolgreich sind, die Grenze ist für mich wirklich das Alter, weil man muss das einordnen können. Mädchen sind schon genug konfrontiert mit sexualisierter Gewalt. Man braucht das jetzt nicht noch in Buchformat und man muss wirklich einordnen können, dass das keine Liebe ist. So fängt keine romantische Liebesbeziehung an mit Kontrolle, mit Stalking, mit Gewalt, mit Kriminalität. Das hat nichts miteinander zu tun. Man kann das konsumieren aus Entertainment-Gründen, warum nicht? Aber man sollte niemals das mit Liebe verwechseln. Und darum, glaube ich, ist es super wichtig, dass es da Alterskontrollen gibt. Und so ein Disclaimer, finde ich auch, reicht überhaupt nicht. Also bei manchen steht es ja dann auch am Anfang. Aber ich finde, das ist so richtig hart, wie es ist, steht es da ja nie. Also da steht ja nur, man muss es dann nochmal einordnen. Und hier könnte ein Trigger sein. Richtig mit, was ist sexualisierte Gewalt? Warum ist kontrollierendes Verhalten so gefällig? Das würde ja ein ganzes Buch füllen. Also das ist sicher nicht ein komplettes Kapitel am Anfang. Darum, das finde ich schon. Also da sollte man aufpassen. Genauso übrigens, Pornos sollten auch ab 18 sein. Also auch das sollte nicht an Minderjährige ausgestrahlt werden. Und ein Button mit bist du über 18? Ja, nein. Reicht da auch nicht.
Ja, das stimmt. Das stimmt wohl.
Aber ich finde es super spannend. Ich finde es auch super spannend, dass es schon wieder eine feministische Diskussion ist, dass es immer dann direkt alles so sehr kritisiert wird. Ich bin ja immer pro, lass die Leute machen. Wenn es da Interesse gibt und solange man sich nicht selber schadet und solange alle volljährig sind, denke ich, meine Güte. Also das hat einen Grund, warum das so beliebt ist und ich vertraue Frauen 100%, dass sie wissen, was sie konsumieren und warum.
Das denke ich mir auch. Und ich bin auch so froh, dass man mittlerweile das nicht mehr unter diesen Oberbegriff Schmuddelbücher fasst, weil wie klingt denn das schon? Ja. Schmuddelbuch. Und dann ja auch / ja, Frauenliteratur. Aber auch genau in der Tonlage, ja, Frau ist ja für Frauen, Schmuddelbücher. Und da denke ich mir, nee, das ist gute Literatur auch. Und wenn man das konsumiert und das entertaining findet, ist es vollkommen fein. Und da bin ich eigentlich richtig froh, dass auch so viele das auch so empowernd auch dazu stehen. Also auch jetzt in der BookTok-Bubble oder auch bei Instagram sehe ich das super oft, dass auch viele das in ihrer Bio stehen haben. Genre Dark Romance. Und denke ich so, ja, finde ich gut.
Ja, und es zeigt auch wieder die Kaufkraft von Frauen. Also ich meine, Bücherläden sind jetzt wirklich kein super florierendes Business gerade. Und trotzdem wurde da ein neues Genre geschaffen, was wirklich die Menschen in die Bücherläden treibt. Viel mehr Frauen. Und da komplett neue Büchertische schafft, weil es so ein krass beliebtes Thema ist. Ich finde, das gibt es sonst wirklich nur so bei Krimis, dass es da so ganze eigene Tische zu gibt. Und darum, ich finde es schon cool, dass es das gibt und bin ganz dafür, solange man es einordnen kann.
Ja. Und das auch Bewusstheit konsumiert.
Ja. Ich wollte noch über zwei andere Themen mit dir sprechen heute. Das erste ist, wir waren am Mittwoch bei einer Drag-Show. Ich fand's richtig, richtig cool. Ich dachte, wir sprechen einmal über das Thema Drag-Shows im Allgemeinen. Drag-Shows sind eine Kunstform, die bereits seit über 150 Jahren Menschen begeistert. Ursprünglich entstanden im Theater, wo Männer Frauenrollen übernehmen mussten. Also Drag heißt auch Dressed as a Girl. Eben weil Frauen früher ja gar nicht erlaubt war, auf Bühnen aufzutreten. Aber daraus ist dann auch eine eigene Kultur entstanden, und zwar als kreatives Spiel mit Geschlecht, Identität und Ausdruck. Über die Jahrzehnte wurde Drag zu einem wichtigen Bestandteil queerer Community, als Ort für Selbstbestimmung, Empowerment und Sichtbarkeit. Besonders in den 1980er und 1990er Jahren prägten Drag Queens die queere Clubszene und nutzen die Bühne auch, um politische Botschaften zu setzen. Einen weltweiten Popularitätsschub bekam Drag durch RuPaul's Drag Race, bin ich auch ein sehr großer Fan von. Das ist schon 2009 gestartet und hat seitdem Millionen ZuschauerInnen und ist dadurch auch in den Mainstream geraten. Es gibt Drag Race USA, aber es gibt es mittlerweile auch auf der ganzen Welt, seit 2023 auch in Deutschland zum ersten Mal. Die Show hat nicht nur die Drag Queens zu Stars gemacht, sondern auch Diskussionen eröffnet über Kunst, Geschlechterrollen und gesellschaftliche Akzeptanz. Ich finde, wir haben durch RuPaul's Drag Race auch gemerkt, wie viele popkulturelle Themen aus der Drag-Szene stammen. Also zum Beispiel wie das Contouring, also wie sich Drag Queens schminken, um auch dem Gesicht eine ganz neue Form zu geben. Da hieß es ja irgendwie, das wurde von Kylie Jenners Make-up-Artist entwickelt. Und das sind alles auch, nein, die kommen aus der Drag-Kultur. Auch viele Wörter und Begriffe kommen einfach aus dem Drag. Und das war bisher immer absolut hinter den Kulissen. Und dadurch war es dann im Mainstream. Also ich bin ein großer Fan von RuPaul's Drag Race. Es gibt auch heute ganz viele Drag-Shows in fast allen Städten. Die sind bunt, vielfältig, die sind international. Sie sind politisch, sie sind satirisch. Es geht immer auch um Kreativität und Freiheit. Da, wo wir diese Woche waren, ich war in der Bar Heile Welt in Berlin. Kann ich allen sehr ans Herz legen. Es gibt da regelmäßig Drag-Shows. Da, wo wir waren, das war moderiert von Ocean. Und Sammys Drag-Debüt, Sammy kennt ihr bestimmt alle von Instagram und TikTok. Und die beeindruckende LaWanda war da. Eine Drag-Queen, die ich auch schon oft bei Shows gesehen habe. Ich verlinke euch alle drei Drag-Queens auch in den Shownotes, damit ihr unbedingt folgen könnt und keine Auftritte mehr verpasst. Wie fandst du den Abend?
Ich fand's richtig toll. Es war ja, wir sind ja ganz spontan hingegangen. Es war ja auch, ja, wir haben uns ja dann getroffen und sind spontan dann da vorbeigegangen. Und ich fand, es war von Anfang an eine super tolle Stimmung. Also ich habe mich sofort wohlgefühlt. Alle Leute waren wahnsinnig nett, haben einen direkt umarmt. Leute, die ich noch nie gesehen habe, waren so, auch cool, dass du da bist. Wie schön, wie heißt du? So, ich war direkt so, oh mein Gott, ich fühle mich direkt, als wäre ich Teil von euch. Und auch als die Moderation gestartet hat, auch Ocean, die hat es so witzig auch gemacht. So ab ihrem zweiten Satz konnte ich nicht mehr aufhören zu lächeln, weil das irgendwie so eine schöne Atmosphäre war. Und ich hatte auch tatsächlich zum ersten Mal, seit ich bei so einer Show war, auch jetzt, wenn man manchmal so Comedy-Shows besucht und man auch so Crowdworking ausgesetzt ist, ich habe zum ersten Mal keine Angst, angesprochen zu werden, weil ich dachte, komm, frag mich, was du willst. Es ist so angenehm hier.
Ich finde auch, Drag-Shows sind so ein schöner Raum. Man kann sich so richtig fallen lassen, weil das ist auch, was du meintest. Ne? Man hat keine Angst, angesprochen zu werden, weil man weiß, die wollen einem nichts Böses. Also so bei manchen anderen, also bei so manchen Comedy-Shows denkt man schon, oh, die sprechen einen jetzt an, weil die wollen einen in die Pfanne hauen. Und da aber gar nicht. Da war es wirklich so ein ganz lieber, offener Raum. Man weiß, hier ist keiner mit Vorurteilen, hier ist keiner mit irgendwie komischen politischen Meinungen, damit meine ich rechte Leute.
Ja.
Sondern es ist einfach ein super offener, schöner Raum. Aber ich habe auf Social Media auch natürlich direkt Kritik gekriegt, nur von einer Person. Ja, ich habe eine super coole Community, aber eine Person kam direkt ums Eck mit, ja, aber Drag-Shows sind ja antifeministisch, weil da werden Frauen ja überspitzt dargestellt, es werden Stereotype ausgeschlachtet und darum ist es schlecht für die Frauen. Und dann kommt auch immer direkt der Vorwurf vom Choice-Feminismus. Choice-Feminismus ist, wenn man die Selbstbestimmung zu sehr in den Vordergrund stellt. Dieser Vorwurf von Choice-Feminismus kommt immer nur von radikalen Feministinnen. Das hat sie auch direkt dabei geschrieben. Sie ist radikale Feministin und ich könnte sicher noch viel von ihr lernen. Ich habe sie auch sofort blockiert. Ich finde, Choice-Feminismus wird immer nur genutzt als Vorwurf, wenn man für Selbstbestimmung ist. Ich persönlich finde, Selbstbestimmung ist ein super wichtiger Teil von Feminismus in allen Bereichen. Wir haben keinen Feminismus ohne Selbstbestimmung. Natürlich muss man es einordnen. Und natürlich darf die persönliche Selbstverwirklichung nicht immer im Kern der eigenen feministischen Bestrebung stehen. Gegen Selbstbestimmung zu hetzen, bringt den Feminismus ganz sicher nicht nach vorne. Aber es war jetzt eine lange Rede. Eigentlich wollte ich dich nur fragen, wie siehst du das? Findest du Drag-Shows denn antifeministisch?
Auf keinen Fall. Also ich, in der Theorie verstehe ich, was sie sagt, weil natürlich die Aufmachung, es ist natürlich eine Überspitzung von weiblichen Merkmalen. Es sind ja meistens dann enge Kleidung, viel Make-up, aufgestyltes Haar, hohe Schuhe, vielleicht große Brüste. Natürlich wird da was Überspitztes wiedergegeben, aber das ist ja keine Karikatur von Frauen. Es ist ja auch kein lächerlich machen und auch kein, ich möchte jetzt hier das Frauenbild irgendwie schlecht zeigen, sondern es ist einfach eine Performance, die man hinlegt, auch eine Rolle, die man einnimmt und die man aber ja wunderschön darstellt. Also es ist ja also ich glaube, niemand, der auf einer Drag-Show war, hat danach gedacht, boah, jetzt fühle ich mich irgendwie als Frau aber schlecht gemacht. Also, und ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute, die solche Sachen dann sagen und sagen, ja, boah, das ist, keine Ahnung, verschärft sexistische Stigmata oder so, dann waren die noch nicht bei einer Drag-Show. Weil jeder, der da mal war, der fühlt, wie wohlgesonnen alle einander sind. Und das ist einfach eine total coole Art der Kunst ist.
Sehe ich ganz genauso. Ich finde auch, ich habe mich da als Frau noch nie diskriminiert gefühlt. Im Gegenteil, ich finde, es wirkt immer eher wie so ein Liebesbrief an Frauen. Also ich finde, es ist immer eher eine Hommage an Frauen. Also ich war wirklich schon bei vielen Dragshows und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass irgendeine Drag Queen Frauen doof findet oder Frauen schaden möchte, sondern es wirkt immer einfach nur wie Kunst. Und ich finde, es ist Kunst, die ich auch sehr bewundere. Also ich kann oft nicht so viel anfangen, ehrlicherweise, mit Museen oder so Kunst, wo so alles nur Bilder von Männern sind oder nur Bücher, die von Männern geschrieben wurden. Und alles wurde irgendwie schon 100-mal gesagt. Ich finde, Drag ist die Kunst, da kann ich mir rund um die auseinandersetzen. Also ich habe die Drag Race Staffel auch alle mehrmals geguckt, weil es inspiriert mich immer so richtig. Ich liebe die Nägel. Ich habe auch sehr Drag-Nägel. Ich liebe das Make-up. Immer wenn ich das gucke, habe ich wieder Bock, viel kreativer mit meinem Make-up zu werden. Ich liebe auch die Klamotten. Die nähen sich das meiste ja selber. Also ich habe angefangen auch zu nähen wegen Drag Race. Habe ich jetzt schon wieder Jahre nicht, vor lauter Stress. Aber ich habe meine Nähmaschine ready to go und denke, ich muss es immer wieder machen, weil ich das so beeindruckend finde. Und ich finde, es gibt wenig Kunst, was ich mir angucke und denke, boah, ich bin so krass fasziniert davon, weil ich denke, das passt in den Alltag. Also nicht, dass man jedes Drag-Outfit jetzt auch im Alltag anziehen kann, aber Teile davon. Also zum Beispiel Lawanda, die ja auch am Mittwoch dabei war, hat jetzt alle Outfits selber gemacht.
Das sah so cool aus.
Was? Das sah so cool aus. Und da geht man weg und ich bin inspiriert in meinem Frausein.
Mhm. Ja, und ich finde auch, es gehört also zu Drag Queens und Auftritten von Drag Queens gehört ja neben der Aufmachung auch einfach eine total krasse Show dazu. Also da wird ja getanzt, da wird Lip-Syncing gemacht, da wird performt, da wird in Reifen auf einmal ab in die Höhe. Also es ist ja total crazy, was die da abliefern. Und ich finde, da dann diese eine Sache rauszusuchen, die eventuell dann negativ ist oder diskriminierend erscheint, da denke ich mir, nee, komm. Also dann hast du irgendwie mit verschlossenen Augen davor gesessen und nach Problemen gesucht.
Ja, das glaube ich auch, da wird nach Problemen gesucht, weil es ist wirklich, es ist Kunst, es ist entertaining, es ist Comedy. Und was ich auch total wichtig fand, bei der Show hat Ocean auch gesagt, das hast du auch letztens nochmal gesagt, auch Drag Queens können auch Frauen sein. Und das ist ein Thema, was auch bei RuPaul's Drag Race immer wieder aufkam, weil viele der Drag Queens, vor allem aus dem amerikanischen Format, sich irgendwann auch als Transfrauen geoutet haben. Und das war immer ein Riesenthema, weil es am Anfang so extrem stigmatisiert war. Weil vor vielen Jahren war es noch so, Drag, das durften nur Männer machen, nur Cis-Männer. Und das ist halt Quatsch. Also es gibt natürlich auch Drag Queens, es gibt auch nicht-binäre Drag-PerformerInnen. Aber es gibt keine Vorgabe, welches Geschlecht, welche Form von Drag Queen, King, Formerin sein darf. Und nur wenn wir dieses Stereotyp aufbrechen, kommen wir halt auch dahin, dass halt eben Transfrauen sind Frauen und dürfen genauso Drag Queen sein, wie alle anderen auch. Und ich finde, die Drag-Szene ist immer so krass politisch, weil es ja auch so eine krass unterdrückte Szene ist. Also da kommt ja ganz viel Hass immer von außen und gerade auch in Amerika, aber auch bei uns, wie sich die politische Lage entwickelt, ist es für die queere Community ja an sich schon schwierig. Aber wenn man dann noch so eine Art, also beruflich abhängig ist von der Drag-Performance, ist das natürlich absolut unter Gefahr. Und darum haben die immer schon sich politisch total engagiert und auch nie nur für ihre eigenen Rechte, sondern immer für LGBTIQ-Rechte, aber auch für Frauenrechte, auch immer sehr, setzen sich auch ein pro Palästina. Es ist immer eine Welt, die generell kämpft für Menschenrechte. Und darum finde ich es absolut irre zu sagen, das sei unfeministisch. Es geht für mich einfach nicht zusammen, vor allem weil Queerfeindlichkeit, LGBTIQ-Feindlichkeit, Rassismus geht immer Hand in Hand. Also wenn wir anfangen, gegen die queere Community zu schießen und zu sagen, das sei jetzt nicht feministisch, wir schneiden uns ins eigene Fleisch. Ich glaube, da kommen wir irgendwo hin und ich finde, das ist generell vor oft das Problem von so radikalem Feminismus. Das ist überhaupt nicht Realität.
Und auch sich dann so Feinde zu suchen künstlich, ja, das finde ich auch, ist einfach der falsche Weg. Man kann auch gemeinsam auch dafür kämpfen, dass es allen Gruppen gut geht, dass alle ihre Rechte ausleben können, wie sie möchten. da die Gruppen untereinander quasi aufstacheln und nicht bereit sind, miteinander für ihre Rechte zu kämpfen, so wo kommen wir denn dahin?
Ich denke auch. Also wir sollten alle immer an einem Strang ziehen und es kommt immer auch darauf zurück, was du ganz am Anfang gesagt hast. Es ist ein Raum, in dem wir uns wohlgefühlt haben. Wir sind da reingegangen. Es ist einer von wenigen Räumen, wo man nicht eine Sekunde Angst hat, angegrapscht zu werden, belästigt zu werden, einen Spruch gedrückt zu kriegen. Hetero-Räume habe ich auch immer Angst vor Gewalt. Also auch wenn es jetzt keine reale Gefahr ist, die mir gegenübersteht, es kann immer sein, dass jemand einen mal nach der Nummer fragt, man sagt nein und es endet in Gewalt. Das ist einfach immer ein realistisches Szenario. Und in dieser Art von Räumen in der queeren Szene, in der Drag-Welt, da gibt es es einfach nicht. Wie entspannt wir waren und man konnte sich fallen lassen. Man konnte einfach genießen darum.
Und was mir auch aufgefallen ist, wir sind ja dann hin und wieder mal in den Pausen irgendwie rausgegangen oder haben uns Getränke geholt. Die gesamte Zeit hatte ich meine Tasche, meine Jacke mit Portemonnaie, mit Schlüssel, mit Handy auf meinem Platz liegen lassen. Und ich habe mehrfach kurz überlegt, ist eigentlich nicht klug, nimm dein Zeug mal lieber mit. Habe mich dann im Raum umgeguckt und war so, nee, komm, hier wird niemand was nehmen. Also ich war auch, ist dann vielleicht auch immer ein bisschen naiv, aber ich war so, hier wird mir nichts passieren. Und es war ja auch so. Und das hätte ich, glaube ich, in anderen Räumen nicht gedacht.
Ja, das hat auch mal jemand zu mir nach den Monday Talks gesagt, nach meiner Veranstaltung. Das hat mich auch sehr geehrt, dass es das allererste Mal war, dass die Person einen Drink hat stehen lassen, als sie auf Toilette gegangen ist und keine Angst hatte, dass das passiert. Mach das nicht, es ist trotzdem gefährlich. Aber trotzdem so vom Gefühl dachte ich, das ist voll schön, weil das hat man ja, also ich glaube, ich habe seit ich 15 war, keinen Drink mehr unbeaufsichtigt gelassen. Keine Sekunde habe ich meinen Drink irgendwo hingestellt. Nicht mal eine Wasserflasche lasse ich irgendwo stehen und nehme die danach wieder. Aber dass man das da konnte, das ist
spricht
schon
sehr auch für den Raum.
Ja.
Und auch sehr für die Community.
Ja, finde ich auch. Man hat nicht das Gefühl, irgendjemand will einem was Böses. Also absolut unterstützt eure lokalen Drag Queens, Kings, PerformerInnen. Ich verlinke euch die drei. Die sind allerdings alle aus Berlin. Ich gucke nochmal nach anderen. Also es gibt ja auch in Köln, in Hamburg. Also es gibt überall welche. Sucht euch eure lokalen Drag-Shows, geht dahin, supportet und gebt auch immer gutes Trinkgeld. Ich habe noch ein drittes Thema, worüber ich mit dir sprechen wollte. Und zwar hast du erst vor ein paar Monaten mit Social Media angefangen. Trotzdem sehen deine Videos so aus, als hättest du nie was anderes gemacht. Ich bin echt großer Fan. Ihr solltet unbedingt folgen. Melina in Worten. Ich kann mir aber vorstellen, dass auch einige dabei sind, die auch überlegen, mal mit Social Media anzufangen. Also ich kriege da auch immer regelmäßig Nachrichten zu, wie man überhaupt anfängt. Und ich dachte, das ist eine gute Frage für dich, weil du bist ja jetzt gerade frisch dabei und bist ja auch direkt sehr erfolgreich reingestartet. Was hat dir beim Einstieg geholfen?
Als allererstes hast tatsächlich du mir total geholfen. Wir haben ja öfter mal darüber gesprochen. Ich hatte ja öfter mal gesagt, wenn ich mal anfangen würde, würde ich vielleicht halt über Bücher, übers Starten, wie man anfängt, ein Buch zu schreiben, wie man vielleicht auch Figuren entwickelt oder Konflikte entwickelt, die Rahmenbedingungen schafft. Und da hast du immer gesagt, Mine, mach Social Media. Mach Social Media. Du kannst es gut und es wird toll und die Leute wollen das und versuch's einfach mal. Und ich finde, und ich glaube, da kann ich für viele sprechen, dass man am Anfang eine ganz, 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 ganz große Hemmung hat. Und die hatte ich natürlich auch. Und dann habe ich oft genug mit dir gesprochen und mich oft genug quasi ermutigen lassen. Und habe dann einfach mein erstes Video gedreht, geschnitten und hochgeladen und habe eigentlich versucht, nicht weiter drüber nachzudenken. Also und habe dann auch erst überlegt, okay, mache ich das ganz anonym, dass ich quasi nicht von meinem privaten Account mir Leute rüberhole, indem ich sage, hier, guck mal, ich habe hier was. Sondern ob ich es halt komplett anonym mache, damit ich vielleicht auch nicht so gehemmt bin am Anfang, wenn ich weiß, die und die Leute gucken mir zu. Habe mich aber dann recht schnell doch dafür entschieden, komm, ich stehe dazu, ich finde es toll. Und es sollen ruhig alle wissen. Und dann habe ich tatsächlich richtig liebes Feedback gekriegt. Und das hat mich total motiviert und ab da war ich drin.
Cool.
Das macht richtig Spaß.
Ich finde, man sieht auch, dass es dir Spaß macht. Und ich gebe zu, ich habe dich sehr lange bearbeitet. Aber ich finde, du gehörst auch Social Media, weil du kannst gut reden, du kannst gut Sachen erklären und man hört dir gerne zu. Das hat man ja auch gesehen, dass es sehr gut gestartet ist. Trotzdem der Tipp mit der Anonymität. Ich finde, man kann es auch andersrum machen. Ich finde es super cool und mutig, dass du direkt so reingestiegen bist. Aber trotzdem als Tipp für andere, wenn sie denken, oh, das ist mir noch ein bisschen, ich will mich erstmal vortasten. Also ich habe zum Beispiel nur auf TikTok angefangen und habe erst nach ein paar Monaten angefangen, das auf Instagram zu teilen, weil ganz viele aus meinem FreundInnenkreis kein TikTok haben. Und das hat dadurch dann niemand gesehen, den ich kannte. Und ich habe ehrlicherweise auch alle Leute, wo ich das Gefühl hatte, die sind dem jetzt nicht so wohlgesonnen oder haben vielleicht auch fiese Kommentare dazu, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber alle, wo ich dachte, boah, da fühle ich mich unwohl, habe ich blockiert. Also ich bin wirklich erstmal ganz anonym reingestartet und habe dann so nach 3-4 Monaten angefangen, das dann auch auf Instagram zu teilen. Dann wussten es wirklich alle. Also auf Instagram sieht es ja wirklich alle, FreundInnen, die Familie, KollegInnen.
Also ich fand es richtig direkt durch die Decke gegangen.
Ja. Dann ging es echt alles.
Wahnsinn.
Das ging echt schnell. Das war wirklich verrückt. Ich glaube, bei mir ist aber das Thema auch, weil es halt so super viele Leute betrifft.
Ja, aber auch, ich glaube, auch sehr deine Art. Und also ich meine, sonst würde das ja auch nicht so, wäre es ja nicht so gelaufen. Aber ich finde, durch deine Art und Weise, die Sachen rüberzubringen, was ja dann doch auch oft polarisierend ist, aber es trifft dann die Sache oft im Kern. Und ich glaube, das gefällt, entweder die Leute lieben es oder sie hassen es. Und ich glaube, beides hat es dann wahrscheinlich, ja.
Beides treibt die Zahlen nach oben. Das stimmt. Ja, es macht auch echt richtig Spaß. Aber ich wollte dich auch fragen, worauf sollte man achten, als bei den ersten Videos? Wie braucht man eine komplette Ausstattung, Licht, Mikro? Kann man so einfach starten? Wie war dein Anfang?
Also ich hatte am Anfang die ersten paar Videos ohne alles gemacht, also nur mit mir und meinem Handy. Und habe dann aber recht schnell gemerkt, dass wenn man wirklich dauernd in die Kamera spricht, ist es nervig. Und habe mir dann recht schnell so ein Stativ gekauft, auch das, was du mir empfohlen hast. Und habe dann meine ersten Videos so aufgenommen. Und das war's. Das war mein Equipment. Dann habe ich losgestartet und ja, habe richtig viel Content erstmal gemacht.
Ja, ich finde auch, also man kann wirklich erstmal starten ohne alles. Wirklich sehr kostengünstig, aber klar, so ein Stativ, das braucht man schon. Aber das kostet, glaube ich, unter 20 Euro. Und man muss sagen, also ich bin ja ganz streng mit Licht. Je besser das Licht, desto besser performt das Video. Dafür braucht man aber gar nicht unbedingt so ein Licht, was man sich kauft. Ich hatte eins, das ist jetzt kaputt gegangen und ich merke, es macht jetzt gar nicht so einen krassen Unterschied. Aber ich mache das immer hinter der Fensterscheibe. Also darum stehe ich in meinen Videos auch immer an derselben Stelle, weil da ist die größte Fensterscheibe. Da ist morgens das Licht und manchmal, wenn ich so am Sofa sitze, da, wo nachmittags das beste Licht ist. Und das, glaube ich, macht schon einen großen Unterschied. Ich bin mittlerweile auch bei Fotos jetzt so ganz streng. Von wo kommt das Licht? Ist man gut getroffen? Immer hinter dem Fenster, immer zum Licht gucken. Das ist schon, es ist wichtig, ich sag's
euch.
Das macht
wirklich viel aus, ja, das stimmt. Ja, und ich glaube, man muss sich halt ganz am Anfang dazu zwingen, weiterzumachen. Auch wenn man merkt, alles klar, das haben sich jetzt irgendwie 100 Leute angeguckt und es liken 2 und das sind beides meine FreundInnen. Man darf sich davon einfach nicht entmutigen lassen. Also das habe ich natürlich auch so. Ich habe jetzt auch jetzt überhaupt nicht super viele Follower. Ich mache es ja jetzt auch erst seit, ich glaube so 2 Monaten, 3 Monaten vielleicht.
Ganz frisch.
Und das ist ja auch nicht mein Anspruch gewesen, sofort super für super viele Follower zu holen. Ich wollte einfach so mein Wissen vermitteln, was mir im ersten Buch halt weitergeholfen hatte. Und ich glaube, man muss sich vielleicht auch trotzdem auch darauf gefasst machen, dass es natürlich nicht nur Leute gibt, die das abfeiern, was man macht. Und das ist natürlich, wenn dann auch irgendwann die Freundesgruppen davon erfahren, dass darüber natürlich auch gesprochen wird, so klar. Oder man mal auch drauf angesprochen wird. Aber ich glaube, da muss man ja einfach selbstbewusst dazu stehen und sagen, ja, ich mache das und ich versuche das jetzt. Und entweder du folgst mir, dann freue ich mich, oder du lässt es sein.
Ja, finde ich richtig cool. Finde ich aber wirklich einen guten Tipp. Und da, finde ich, gehört auch zu, dass man so ein Thema braucht, also nicht unbedingt, aber es hilft total, wenn man ein Thema hat, wo man so 100% hintersteht, was einen so richtig beschäftigt. Also wie bei dir mit dem Bücherschreiben, das ist ja nun mal das, was du machst. Also du arbeitest ja auch Vollzeit, machst Social Media und schreibst Bücher. Richtig krass. Und das ist ja nun mal das, womit du dich in deiner Freizeit extrem viel beschäftigst, worüber du ganz, ganz viel weißt. Und wozu du auch einfach reden kannst. Und das ist bei mir Gewalt gegen Frauen oder Schutz von Frauen vor Gewalt. Das ist einfach mein Thema. Also ich konnte morgens vor der Arbeit aufstehen und dazu 3 Videos rausballern, ohne mir viel Gedanken machen zu müssen, weil ich einfach dazu reden kann. Und ich glaube, das hilft einem dann auch voll, wenn man Angst hat davor, was Leute sagen. Dass man denkt, nee, ich weiß schon, wovon ich spreche. Und ich weiß im Zweifel mehr als du. Also ich glaube, wenn jetzt jemand denkt, deine Videos guckt und denkt, nee, ich würde das ganz anders machen, ich bin mir 100% sicher, keiner von denen weiß, wie man ein Buch schreibt. Keiner von denen hat schon einen Roman geschrieben. Und darum ist es auch egal. Es ist dann egal, wie die es finden und was für Meinungen die haben. Ich finde gerade Social Media ist sowas, wo ganz viele Leute denken, sie können es besser machen.
Ja, total.
Und ich denke nicht. Also es gehört schon viel dazu, so in die Kamera sprechen zu können und komplexe Themen auch leicht aufarbeiten zu können, weil das, was du erzählst, ist ja auch nicht mega easy. Du erklärst es nur easy. Aber es ist ja nicht mal eben so dahin erzählt, wie man jetzt ein Buch schreibt, wie man eine Story plottet, wie man Charaktere entwickelt, wie man sich an Verlage wendet, braucht man eine Agentin oder nicht. Das sind ja alles super komplexe Themen, aber die in so einem kurzen Video so zu erklären, dass man alle abholt, das ist ein Skill.
Ja, und ich finde es auch manchmal immer noch schwer. Und ich merke das auch tatsächlich, wie Videos so performen, dass die kurzen dann, ich mache ab und zu ja auch mal so ein versuchtes, witziges Reel.
Ich finde die lustig.
Und die kommen immer besser an als meine tiefsten Tipps, die ich wirklich mit Herzblut da in die Kamera spreche. Da sind teilweise, wo ich denke, Leute, das ist so wichtig, das hat mir so viel geholfen. Und am Ende interessiert es einen Bruchteil von denen, die dann über irgend so ein random 10-Sekunden-Funny-Video sich angucken. Und manchmal denke ich mir, boah, das ist schon frustrierend, aber andererseits, aus Sicht des Konsumenten, denke ich mir natürlich auch, wenn ich abends bei Instagram scrolle, weiß ich, also bin ich manchmal halt auch in der Stimmung, okay, ich will mich jetzt berieseln lassen, gib mir irgendwelche Hundevideos und ein paar funny Memes, aber ich bin jetzt nicht inhaltlich zu haben für Themen.
Ja.
Aber ja, genau, das muss man immer irgendwie so einen ganz guten Mittelweg finden für sich. Und auch da, wie du sagst, ich glaube, es hilft total, wenn man halt hinter dem Thema steht, weil das macht einen, glaube ich, auch so ein bisschen gefeit gegen Hate, habe ich das Gefühl. Also ich bin ja jetzt komplett in der Büchernische und Hate ist mir jetzt wirklich noch gar nicht richtig begegnet. So, danke, hoffentlich bleibt so. Wobei bei TikTok die Leute echt aktiver sind als bei Instagram. Das ist mir wirklich gefallen. Also da geht's in meiner Kommentarspalte geht's ab. Und wenn ich dann zum Beispiel Hinweise gebe, dass wenn man Genres schreibt, dass man daneben den Inhalten, die natürlich für gewisse Genres stehen, so bei Thriller geht es um Spannung, bei Liebesromanen um Liebesgeschichten, dass man sich da halt auch auf die Themen fokussiert, dass man nicht nur inhaltlich drauf achten soll, sondern auch, was zum Beispiel Seitenzahlen angeht. So, keiner liest einen Krimi, der 800 Seiten hat. Das ist einfach zu viel. Und wenn man halt auf der Suche nach einem Verlag ist, achten die Verlage da drauf. So, dann gebe ich das Wissen weiter und gebe so eine Übersicht, so viele Seiten sollten deine Bücher ungefähr haben, je nach Genre. Und da kommen die Leute mir an mit, ja, aber ich lese die und die Bücher und die sind dreimal so lang. Und ich denke,
ist klar, Jürgen.
Dann tu das weiter so. Ich habe jetzt nicht jedes Buch, was auf dieser Welt existiert, in meine Auswertung einbezogen. Aber die Durchschnittswerte sagen Folgendes. Aber da sind die Leute, nee, die fühlen sich berufen zu sagen, nee, Entschuldigung, ich kenne hier ein Buch und da ist es ganz anders, als du sagst.
Ja, das ist die ganz klassische Diskussion Fakten versus Meinungen.
Ja,
weil trotzdem, das war auch nochmal ein richtig guter Tipp. Das will ich euch auch auf jeden Fall weitergeben. Die Masse macht es einfach, ganz viele Videos zu machen, weil es sind immer die, bei denen man sich am wenigsten Mühe gegeben hat, bei denen man sich am wenigsten Gedanken gemacht hat, die am krassesten performen. Die, wo man sich so richtig viel überlegt, sind es meistens nicht. Also ich habe in der Anfangszeit immer morgens 3 Videos gemacht vor der Arbeit, wenn ich meinen Kaffee getrunken habe. Und bei den ersten beiden hatte ich mir noch was überlegt und das dritte war meistens irgendein random Gedanken, den ich noch schnell rausgehauen habe. Und es war immer das Video, was am besten funktioniert hat. Immer, wo ich gedacht habe, ach, lohnt sich jetzt überhaupt noch das hochzuladen? Ich hatte noch ein bisschen in meinen Würfen und dachte, ach, es ist eigentlich Quatsch, aber egal, lad hoch. Das sind immer die besten. Darum, wenn ihr überlegt anzufangen, ich würde sagen, einfach ganz viele Videos machen. Und es braucht auch die gut recherchierten Videos. Es braucht die, damit man weiß, wer bist du und was für Wissen kannst du mir vermitteln. Und für die FollowerInnen sind das auch die wichtigeren Videos. Reichweite und überhaupt FollowerInnen zu finden, glaube ich, sind die kurzen Spaßvideos oder die, wo einfach so ein schneller Gedanke rausgehauen wird, sind die besten. Und das findet man aber nur raus, wenn man sich ausprobiert. Wenn man einfach ganz viele Sachen raushaut und guckt, was klappt und was nicht.
Und ich habe auch das Gefühl, man hält die Leute dann auch viel durch Stories, indem man dann so persönliche Einblicke gibt. Also am Anfang habe ich mich davor total gescheut, weil ich dachte, wen von denen, also als es wirklich noch in den ersten ein, zwei Wochen war, dass ich so, wen von meinen 300 Followern interessiert, was ich jetzt gerade zu, weiß ich nicht, so
zum Mittag esse
oder was ich jetzt heute Nachmittag für einen Cocktail trinke, keine Ahnung. Also es war so, ich dachte, wie unangenehm. Weil da war ich wirklich an dem Moment, wo ich mich weggecringed habe und dachte, oh Gott, was denken die Leute? Wie wichtig ich mich jetzt nehme, hier meinen Tag zu teilen. Mhm. Aber am Ende des Tages, das sind dann die Informationen, die Leute an dir halten. Wenn du halt nahbar wirst, wenn du interessant als Person bist, wenn du auch nett bist einfach. Und ich meine, ich kenne es ja von mir auch. Wenn ich InfluencerInnen folge, will ich am Ende auch wissen, was in deren Einkaufstüte ist. Also dann klicke ich aber sofort auf Ja, wenn die sagen, wollt ihr ein Haul. Aber absolut. So, gib mir eine Roomtour. Ich möchte alles über dich wissen. Und das finde ich irgendwie so verrückt, dass dann so diese inhaltlichen Themen, wegen denen man am Anfang gefolgt hat, so nach und nach, jetzt nicht in den Hintergrund rücken, aber dass ich bleibe dann, weil ich die Person toll finde.
Ja, geht mir ganz genauso. Also ich fand es auch total schwierig, am Anfang in den Storys zu teilen. Und jetzt macht es mir total Spaß, aber andersrum aus so Konsumentinnen-Sicht geht es mir genauso. Ich will wissen, wie sieht dein Alltag aus? Wo gehst du hin? Was machst du? Wie sieht dein Freundeskreis aus? Was sind deine Hobbys? Was isst du? Mich interessiert alles. Ich kann es voll verstehen. Das ist wirklich, was einen an den Leuten hält. Und das Inhaltliche trotzdem dann auch voll. Ja, aber ich will auch wissen, wer ist so der Mensch drumherum? Weil das, muss ich sagen, bindet einen ja auch voll an die Leute. Ne? Also Josi von Josi schreibt, mit der ich auch eine Podcast-Folge habe, unbedingt hören.
Die war toll, die war richtig spannend.
Ja, und ich bin so ein krasser Fan, ich finde es so toll, was die macht. Trotzdem, wenn ich dann sehe so, ach Gott, die hat auch eine Fruktoseunverträglichkeit und wie hat die jetzt aber ihre Pfannkuchen gemacht ohne Fruchtzucker? Ich bin hooked. Ich habe mich so krass identifiziert. Und dann interessieren mich auch alle Tipps. Also ich finde es mega spannend, da so reinzuhören.
Ja, das stimmt. Da muss man sich einfach trauen. Und auch wenn Leute dann das belächeln oder mal so von Freunden so ein flapsiger Spruch kommt. Und wie hat dein Porridge geschmeckt am Morgen? Und
ja.
Einfach sagen, war wunderbar.
War gut.
Herzlichen Dank für die Nachfrage.
Ich habe noch eine letzte Frage für dich. Was hat dich vielleicht auch überrascht? Social Media machen?
Das ist eine gute Frage. Ich tatsächlich jetzt in meinem speziellen Nischenbereich bei Büchern und Bücher schreiben, war ich überrascht, wie wahnsinnig groß die Community ist und wie wahnsinnig viele Leute Bücher schreiben möchten und die den gleichen Traum haben wie ich, weil jetzt in meinem direkten Umfeld und Freundeskreis bin ich die Einzige, die Bücher schreibt. Und es war immer wie so ein Alleinstellungsmerkmal oder so. Und ich konnte mich auch mit niemandem so richtig darüber austauschen. Also natürlich schon mit FreundInnen, aber nie mit Leuten, die auch schreiben. Und das fand ich total cool, wie viele Leute da auf Social Media sind, die ihre Book Journey teilen und wie viele davon träumen, Autorin zu werden. Das finde ich total cool. Und auch wie vielen Leuten man dann da vermeintlich helfen kann, mit so kleinen Hinweisen. Das war am Anfang, als dann so die ersten ein, zwei Nachrichten auch von Leuten kamen, die ich nicht kannte, die meinten, boah, total guter Tipp, das hilft mir voll weiter. Oder auch, es hat mir auch mal bei TikTok jemand ein Exposé geschickt und gefragt, ob ich mal drüber gucken kann. Und da habe ich mich auch total geehrt gefühlt und war so, mein Gott, ja, kann ich machen. Und dann hat sie sich auch mega gefreut über das Feedback. Und ich habe dann auch während des Korrigierens gemerkt, krass, ich kann wirklich jetzt Tipps geben, von denen ich auch glaube, dass sie gut sind. Und dass man so seine eigene Expertise dadurch so ein bisschen gezeigt bekommt, fand ich total schön. Ja.
Finde ich auch richtig
schön. Das hat mich am meisten überrascht.
Ja, finde ich auch total toll. Das hat mich auch am meisten überrascht, wie lieb alle sind. Man findet so seine Community, alle unterstützen sich gegenseitig. Wenn ihr überlegt, damit anzufangen, es lohnt sich auf jeden Fall, weil ihr lernt so tolle Leute kennen und zögert auch nie zu schreiben. Also mittlerweile ist ein großer Teil meines Freundeskreises auch Leute, die ich über Social Media kenne. Und es hat sich wirklich sehr gelohnt. Und man schreibt sich dann wirklich einfach an und fragt nach Tipps. Also auch, wenn ihr jetzt Fragen habt wie startet man mit Social Media oder wie schreibt man ein Buch, zögert nicht, Melina oder mir zu schreiben. Wir freuen uns immer über alle Nachrichten. Und es ist wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Welt auf Social Media. Ich bin richtig happy, dass du jetzt auch dabei bist. Ich habe monatelang dran gearbeitet.
Ja, vielen Dank.
Und auch,
ich bin froh, dass es irgendwann geklappt hat.
Es hat sich sehr gelohnt. Und auch vielen, vielen Dank, dass du in den Podcast gekommen bist. Es hat richtig Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Dankeschön. Ich war am Anfang ganz nervös. Man hat es auch ein bisschen gemerkt, aber jetzt über die Zeit, das ist total locker geworden. Also es ist ein echt, echt cooles Format.
Ich finde es
toll,
hat,
dass du das machst.
Sehr gerne, aber ich finde, man hat es auch gar nicht gemerkt, dass du nervös warst. Darum zum Abschluss. Alle jetzt sofort auf Instagram oder TikTok gehen, Melina in Worten folgen. Ich habe es euch in den Shownotes verlinkt. Und hier den Podcast bewerten, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das hilft mir wirklich sehr. Es ist ja immer noch ein neuer Podcast. Viele kennen ihn noch nicht. Darum 5 Sterne helfen mir total. Und wenn ihr diese Folge heute oder den Podcast allgemein in eure Instagram-Story teilt oder euren FreundInnen schickt, das würde mir auch sehr, sehr helfen.
Bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.